In 2 Jahren sind wir sozusagen in diesem Break-Even, wo wir gesagt haben, ab jetzt haben wir durch dieses Programm einen wirklichen auch finanziellen Mehrwert. Das ist ja der Vorteil einer großen Organisation, dass man dort auch durch die Größe Synergien schafft und mit diesen Synergien dann auch wieder anders umgehen kann und diese frei gewordenen Zeiten anders nutzen kann. Und für mich ist der größte Effekt wirklich im Bereich der Pflege in Form von Zeit und in der Refinanzierung über die reine Verwaltung wie Abrechnung und so weiter.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute zu Gast der Geschäftsführer von PASODI, also den Paritätischen Sozialdiensten aus Stuttgart, Frank Ulrich. Ja, hallo Herr Ulrich.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Ja, Herr Ulrich, könnten Sie vielleicht in 3, 4 Sätzen einmal etwas zu sich selbst sagen? Also Sie sind ja studierter Gerontologe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie war so Ihre Laufbahn, bevor Sie zu PASODI gekommen sind?
Dann fange ich ganz, ganz vorne an. Durch den Zivildienst zufällig in die Altenpflege gekommen. Dann gedacht, Altenpflege ist genau mein Ding. Staatsexamen in der Altenpflege als Altenpfleger gemacht. Dann irgendwann gedacht, nee, da geht noch was. BWL studiert, dann Gerontologie studiert. Dann gedacht, irgendwie haut das mit den Organisationen der Altenpflege, da geht doch noch ein bisschen mehr. Hab dann Organisationsentwicklung und Organisationsberatung an der Pädagogischen Fachhochschule in Berlin mich weiterbilden lassen. Und dann kam irgendwann der Punkt zu PASODI, weil hier faktisch ein Generationswechsel anstand und ich dann angefragt wurde, aus Hamburg nach Stuttgart zu kommen. Mit einer guten Vorbereitungszeit, also gut 1 bis 1,5 Jahre Vorbereitungszeit, haben wir dann hier einen ganz guten Wechsel hinbekommen und jetzt seit gut 4 Jahren hier Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste inklusive der Tochterunternehmen, die wir noch haben und auch Gesellschafter der Paritätischen Schulen Baden-Württemberg.
Okay, vielen Dank. Und wie darf man sich jetzt PASODI vorstellen? Also wie groß ist das? Was ist so das Hauptleistungsangebot, was Sie haben?
Also wir haben insgesamt so etwas über 750 Mitarbeitende. Schwerpunkt sind 9 stationäre Einrichtungen. Die 10. Einrichtung ist gerade im Bau, wird im Oktober eröffnet. 3 relativ große ambulante Pflegedienste, 1 Kita, viele kleine Angebote wie Menüdienst. Wir haben 3 Großküchen. Eine eigene gemeinnützige Hausdienste GmbH, die Hausmeisterdienstleistung, Reinigungsdienstleistung anbietet. Ich bin Filialleiter einer Postagentur, die wir auch in einer Einrichtung haben, wo ich aber nichts mit zu tun habe, weil das 2 Kolleginnen dort perfekt alleine managen. Wir haben einen Schwimmbad, eine Physiotherapie, wir haben viele kleine Sachen, die so, wie ich es nenne, so wie so ein kleiner Bauchladen. Aber der Schwerpunkt ist einfach Altenhilfe und dort stationär, ambulant, betreutes Wohnen, Tagespflege. Also das ganze Potpourri zusammen. Das ist so unser Schwerpunkt.
Im Vorgespräch kam ja auch heraus, dass Sie gerade jetzt im stationären Bereich ein größeres Digitalisierungsprojekt gerade frisch hinter sich gebracht haben. Ja. Also gut, am Ende sagen Sie ja einen Prozess. Das heißt, an das eine Projekt, was jetzt abgeschlossen wurde, schließen sich ja noch einige Sachen an. Aber können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Ja. Das ist hauptsächlich, wenn man so will, die Digitalisierung der Pflege. Wir wissen alle, dass man Pflege selber ja nicht wegdigitalisieren kann. Aber es beginnt halt mit der Software für die Pflegedokumentation, die wir schon erfolgreich im ambulanten Dienst eingesetzt haben. Ich glaube, man kann den Namen auch nennen. Das ist Vivendi Connex. Dort haben wir über Jahre schon festgestellt, dass das Unternehmen doch auf einem ganz guten Weg ist. Und gerade im ambulanten Bereich dort von Tourenplanung, von Dienstzeiten eingeben, von Dokumentation mit Sprachdokumentation sich wirklich immer wirklich abgehoben hat von vielen anderen Programmen. Im gesamten stationären Bereich, inklusive dann eben auch der Abrechnung der stationären Settings mit betreutem Wohnen und so weiter, hatten wir einen anderen Anbieter, der sich da so ein bisschen schwer getan hat. PASODI selber ist nach meinem Wissen das erste Unternehmen in Baden-Württemberg gewesen, was auf digitale Dokumentation im stationären umgestellt hat. Mit dem Unternehmen ist man auch lange Zeit gut gefahren, aber wie das so ist, nach 10, 20, 25 Jahren sozusagen, haben sich Dinge entwickelt. Und da haben wir gemerkt, dass bei Vivendi Connex doch einfach mehr geht, wenn wir in die Zukunft gucken. Und Digitalisierung kann man so verstehen, dass man 1000 kleine Programme sich anschafft, versucht, die alle irgendwie zu connecten und dann feststellt, es gibt Schnittstellenprobleme, es ist alles immer umständlich. Und mein Gedanke von Digitalisierung ist zu schauen, ein, zwei, maximal drei Programme, die sich gut verstehen, die in der Branche auch sozusagen so einen Benchmark haben. Und da passte für mich einfach dann auch nach langer Überlegung, wie werden die gut rein. Und jetzt sind wir soweit, dass wir alle Häuser, stationäre Häuser im Echtbetrieb haben. Das Projekt über gut zwei Jahre liefen, ungefähr, ja, so lange lief es. Jetzt auch inklusive Abrechnung, also Buchhaltung, Abrechnung, sämtliches Vertragswesen, alles dort drin haben. Und wie Sie schon sagten, es kommen noch Folgeprojekte, weil wie werden die halt so viel spannende Sachen noch bietet, auch für die Zukunft, dass wir sagen, wir hängen jetzt Stück für Stück noch Folgeprojekte ran, die alle für sich auch nochmal sehr spannend sind. Aber da können wir vielleicht im Nachgang noch was zu sagen, was da noch so möglich ist.
Ja, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Mich würde an dieser Stelle erstmal interessieren, wie sind Sie bei dem Rollout der digitalen Pflegedokumentation in den stationären Einrichtungen vorgegangen? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man jetzt einfach sagt, hey, wir nutzen jetzt Connex Vivendi und auf einmal schreien alle Leute in den Häusern, juhu, und wir haben da total Lust drauf. Vielleicht können Sie uns da mal verraten, wie der Ablauf war, weil das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
Also es war so, dass wir faktisch erstmal geschaut haben, was erwarten wir eigentlich von einem neuen Programm? Was wünschen wir uns? Was kann unser Programm nicht oder was klappt nicht so gut? Und dann haben wir uns umgeschaut bei Anbietern und da wir schon Vivendi hatten, war das natürlich sofort auch mit im Spiel. Dann haben wir eine größere Projektgruppe erst gebildet, eine Art, ich sag mal, Findungsprojektgruppe. Und haben uns von Vivendi Connex jemanden eingeladen, der klassisch, ich sag mal, das Programm vorstellt, aber man muss fairerweise sagen, auch ein Stück weit verkaufen will. Und wir waren klar, wir lassen uns nicht blenden von einem wunderschönen Verkaufsgespräch mit einer Testversion, die da wieder Mercedes uns was vorgaukelt. Und da haben wir schon gemerkt, dass man bei Vivendi wirklich auch Klartext reden kann und sagen kann, pass mal auf, so geht das wirklich, wo können wir es angucken, gibt es Referenzkollegen? Und in der ersten recht großen Gruppe waren wir mindestens 10, wenn nicht sogar 12 Menschen, die sich das präsentieren lassen haben von Buchhaltung, Verwaltung, Pflegekräfte und so weiter. Haben dann für uns gesagt, den Entschluss, dann noch ein Referenzobjekt angeguckt von Unternehmen hier in der Nähe, die sehr groß aufgestellt waren damit und wir festgestellt haben, Größe spielt keine Rolle, ist jetzt gut abbildbar. Das heißt, man kann mit dem Programm wachsen, das war uns wichtig. Ja, und dann haben wir uns erstmal so grundsätzlich dafür entschieden, aber gesagt, wie gehen wir es an? Und das Angehen haben wir gesagt, wir müssen ein Kernteam haben, eine Projektgruppe haben, die über das ganze Jahr, über die Jahre stabil diesen Prozess begleitet, die auch interdisziplinär ist. Das heißt, da muss Einrichtungsleitung, da muss jemand, der ein bisschen IT-Erfahrung hat, Verwaltung, Pflege. Und so wurde diese Gruppe zusammengesetzt. QM war auch noch mit drin, klar. Und die Gruppe besteht heute noch. Arbeitet sehr professionell zusammen, trifft sich momentan alle 14 Tage für gerade mal eine Stunde, entweder virtuell über Teams oder eben live. Wenn ich kommen kann, kommt per Teams kurz dazu oder ist auch nicht da. Und dort haben wir uns zum Anfang zum Beispiel eines Projektplan-Tools bedient, nennt sich Kanban. Das kommt aus der Autoindustrie, kennt vielleicht ein oder anderes, ich glaube Toyota hat es mal erfunden. Und haben uns da erstmal strukturiert mit einer Timeline, Zeitplan und gesagt, mit dem Zeitplan über zwei Jahre können wir das Projekt ausrollen. Haben auch klassische Projektphasen uns vorher angeguckt, haben uns mal einen Dozent geholt, der uns einfach mal sagt, was kommt da auf euch zu in einem normalen Projekt. Diese klassischen Wege eines Projekts, das kennen Sie sozusagen so Zwischenziele und dann bricht es doch wieder so diese tiefe Phase, wo dann alles verstruppelt ist bei der Umstellung. Und dann haben wir gedacht, okay, wir können das von Haus zu Haus nur umsetzen. Und so haben wir es dann auch gemacht, dass wir irgendwann nach Vorbereitungszeit und so weiter haben wir dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr mit dem ersten Haus als Test angefangen. Und das hat erstaunlich gut geklappt, weil das Haus, wir haben uns das Haus genommen, was einfach so solitär zu betrachten ist, wo es keine Komplementäreinrichtungen gibt wie ein Pflegedienst oder wie noch ein betreutes Wohnen. Und das hat erstaunlich gut geklappt und hat dann auch so eine Art ich sag mal, Schneeball-Effekt gehabt, dass die anderen Kollegen aus anderen Häusern gefragt haben, und wie läuft's, wo seid ihr gerade? Ach ja, guck an. Ich glaube, die größte Herausforderung war für unsere Buchhaltung, weil die Buchhaltung ist halt eine Buchhaltung und die hat halt plötzlich ein Haus mit dem System, ein Haus mit dem System. Und man muss fairerweise sagen, dass wir unsere Buchhaltung ganz schön gequält haben, weil die mussten natürlich zwei Jahre parallel überdenken und ob das Debitornummern waren, die plötzlich überschrieben wurden und so weiter. Also da gab es die tollsten Dinge, die auch manchmal zu Frustration geführt haben, aber nie dazu, dass jemand das Programm in Frage gestellt hat. Sondern man hat immer gedacht, wann sind wir denn endlich durch, damit wir endlich in dem neuen, guten Programm arbeiten können. Das war sehr, sehr positiv, fand ich. Und was auch sehr schön wäre, wir haben faktisch mit dem neuen Programm die Begehrlichkeit bei den anderen Häusern auf das neue Programm geweckt. Und zum Ausrollen gehört auch dazu, dass wir dann sozusagen so Unterstützerteams gebildet haben. Das heißt, beim zweiten, dritten Haus kamen dann Unterstützerteams aus dem ersten Haus und sagen, bei der Datenübertragung, wer in der Pflege ist, kennt das, da gibt es die Pflegeplanung, die Stammdaten, kopieren, Stammdaten, ne? Aber eine Maßnahmenplanung können sie nicht so wirklich Copy-Paste machen, weil das System anders ist. Und da muss einfach jemand da sein, der den Bewohner kennt und einer, der nebenbei vielleicht hilft beim Eintragen der ganzen Daten ins neue Programm. Und das hat echt gut geholfen und das war auch unheimlich viel Energie freigesetzt, weil die Kollegen sich, wir haben meistens immer in der Nähe irgendwo ein Hotel gebucht mit einem Seminarraum, checkt, ob das WLAN stabil ist, weil wir Internet brauchen und haben dann dort mit 10, 15 Laptops saßen die Kollegen ganz intensiv dran und haben praktisch sich zu zweit immer in Tandems dort getroffen. Ich bin meistens dann zur Begrüßung morgens gekommen oder zum Mittagessen oder abends zum Abendessen, um einfach das war einfach ein nettes Miteinander. Und es hat echt Spaß gemacht, wie man so gesehen hat, wie die Menschen oder wie die Kollegen auch da wirklich Spaß dran hatten und sich freuten, dann in Echtbetrieb zu gehen. Und das war also anstrengend und ich muss auch sagen, Hut ab vor der Projektgruppe, weil die wirklich sehr, sehr viel Zeit, wir haben ja niemanden freistellen können dafür sozusagen. Jeder macht das irgendwie nebenbei als Einrichtungsleiter, als Bereichsleiter, als Controller, als in jedem Bereich, QM genau. Und das war schon oder ist eine tolle Leistung und es ist mittlerweile so ein Regelprojekt übergegangen und deswegen bin ich auch total zuversichtlich, dass wir alles, was noch kommt, auch managen können, weil mit dem Team, was wir da haben, glaube ich, können wir noch ganz andere Bäume ausreißen und das macht einfach Spaß, also Spaß mit anzugucken.
Ja, das ist einfach ganz spannend, dass Sie das so erzählen, weil es gibt so bestimmte Vorgehensweisen bei erfolgreichen Digitalisierungsprojekten, die sich so wie so ein roter Faden durch die auch vergangenen Gespräche im Podcast ziehen. Das eine ist, dass man eben die Leute, die am Ende operativ damit arbeiten müssen, möglichst früh im Entscheidungsprozess mit einbindet. Das haben sie ja getan, indem sie eben den Vertriebskollegen von Connext dort mit 12 Kollegen gegrillt haben. Und zum anderen, dass sie dann eben wirklich auch interne Unterstützerteams, was sie gerade gesagt haben, also wie interne Champions gebildet haben, die dann den Häusern dabei helfen, diese Themen einzuführen. Was kommt denn jetzt danach? Also das Thema ist ja jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Sie haben gesagt, Connect Vivendi bietet noch ganz viele andere tolle Möglichkeiten und im Jahr 2023 soll es ja auch nicht langweilig werden an der Front. Also was geht noch?
Also vielleicht zum Thema danach und so dieses auch das, ich würde nur ein Thema Nachhaltigkeit nicht in Form von jetzt Ökologie, sondern wie können wir auch zukünftig unseren Mitarbeitern einen Support bieten? Ich muss sagen, Connext bietet einen super Support, aber ich möchte auch nicht, dass jeder Mitarbeiter da anruft und Fragen stellt, weil vieles können wir intern lösen. Wir haben intern zum Beispiel auch eine eigene E-Mail-Adresse, die heißt vivendi@pasoli.de, kann sich jeder Mitarbeiter aus dem System dran wenden und Fragen stellen. Dann gibt es einmal im Monat ein, nicht Podcast, aber eine Videosprechstunde, nennen wir es mal so. Die ist einfach, unser Vivendi-Administrator sitzt dort an Teams, den Link kennt jeder. Und ich habe eine Frage, ich glaube, das macht es sogar 14-tägig, kann mich einklinken über Teams und sage, heute ist ja wieder Sprechstunde, ich habe gerade dieses Problem, wie löse ich das? Das heißt, das Unternehmen hat ein über das Projektteam auch einen Support, um eben Probleme zu lösen. Und wir haben die Übersicht, dass wir in jedem Haus die Probleme richtig auszurollen, dass sie im Haus gleich laufen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass nicht jedes Haus sich seinen eigenen Weg sucht, sondern dass man den gleichen Weg sucht. Ja, was kommt danach? Danach kommt, Telematik über viele Verknüpfungen, die Vivendi hat. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und das nennt sich abgekürzt bei Vivendi CRM, dass wir faktisch über Vivendi in Zukunft auch diese Workflows auslösen wollen. Also ich nenne mal ein Beispiel, Bewohner kommt ins Krankenhaus. Der mitarbeitende Pflegekraft auf dem Wohnbereich trägt das ein. Das ist ja schon mal schön, dann weiß man, der ist im Krankenhaus, aber es löst ja was aus. Es löst aus für die Abrechnung zum Beispiel, wenn er länger als 4 Tage weg ist, einen Erstattungsanspruch, der eine Rechnung verarbeitet werden muss. Also muss der Workflow nicht lauten, ich schreibe eine E-Mail an die Abrechnung, hallo Frau Müller ist weg, sondern es muss über das CRM bei dem Mitarbeiter, der das Haus abrechnet, aufploppen. Achtung, Frau Müller ist im Krankenhaus, bitte eine Abrechnung, Statusübernahme, was auch immer, und dann eben abrechnen. Das nächste ist vielleicht die Küche, die wissen muss, dass es kein Essen liefern muss für den Bewohner oder dass der Bewohner weniger da sind. Das nächste ist bei Neueinzügen. Jemand ist neu eingezogen, Kollegin vor Ort nimmt den Bewohner auf, trägt die Stammdaten ein, gibt schon den Pflegegrad ein und die Damen in der Buchhaltung, Abrechnung wissen, ah, da ist jemand neu eingezogen, Vertrag muss erstellt werden. Dieser Automatismus, der ist, früher war es so, da wusste das jemand, der vor Ort ist, aber ab einer gewissen Größe, finde ich, muss das Programm einfach die Logik vorgeben, wie es denn laufen soll. Wurde auch wirklich alles mitgegeben, SEPA-Lastschriftmandat, Datenschutzerklärungen, Medikamenten, Einwilligung für die Kontakt zur Apotheke. Apotheke, nächstes Stichwort vielleicht, wir blistern in einigen Häusern. Ich glaube, der Pflegefachwirt weiß mal, was Blistern ist. Das heißt, es kommt immer schon in so Tütchen. Früher war ich ein großer Gegner, weil das, für mich ist da ein bisschen die Fachlichkeit verloren gegangen, weil ich hatte eine Tüte mit lauter kleinen Pillen und wusste gerne mal, was das ist. Hat sich deutlich geändert. Auf den Blistertüten ist mittlerweile wirklich gut erklärt, was ist das für eine Tablette, wie sieht sie aus, was hat sie für einen Wirkstoff. Ich schule meist sogar mein Medikamentenwissen, schule ich durch das Blistern, bin ich der Mittel oder der Überzeugung. Und da gibt es gute Verbindungen zu hier einem sehr professionellen Anbieter, der das für uns macht, wo man später auch, wo wir uns später vorstellen können, mit dem Anbieter auch so weit zu kooperieren, dass auch Medikamentenänderungen in der Visite eingetragen werden, dann später über dieses, wenn dieser Gesundheitsausweis da ist, sozusagen ohnehin ja an die Apotheke getragen werden, aber auch das Bestellsystem darüber ablaufen könnte. Also da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon Dinge wie diesen Self-Service zum Beispiel für unsere Mitarbeitenden, dass ich meinen Dienstplan, meine Stempelzeiten, wir stempeln mit Transponder in allen Häusern die Dienstzeiten. Ich kann jetzt schon meine Dienstzeiten einsehen, kann Urlaubsanträge per Handy stellen und habe auf dem Handy so einen Self-Service als Mitarbeiter. Nächster Step ist halt Dokumentation per Spracheingabe, was im ambulanten Dienst schon geht, stationär wäre das der nächste Step. Also da kommt, das kommt eine ganze Latte an Sachen, die wir dann machen können, aber wir machen es auch Stück für Stück. Also wir werfen das nicht komplett rein und dann, weil dann verstruppelst, wie wir brauchen. Und das ist dieser Punkt, den ich auch bei Digitalisierung mit Nachhaltigkeit meine. Sie müssen es auch verstetigen. Das ist nichts, dass wir sagen, hey, wir haben das und wir nutzen alles seit gestern. Da sage ich, das ist nicht so gut, weil sie haben auch mal einen Mitarbeiterwechsel. Sie haben Menschen, die nicht so technisch affin sind. Sie haben eine Pflegekraft, die vielleicht schon Ende 50 ist und sagt, naja, ich bin jetzt nicht, komme damit nicht so zurecht. Also das müssen sie alles mit bedenken. Sie haben Menschen aus anderen, also internationale Mitarbeiter aus anderen Ländern, die zu uns kommen, die auch mal mit vielleicht sich nicht gut auskennen. Also sie haben neue Mitarbeiter, die sie schon schulen. Aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten bei Vivendi, und ohne dass das jetzt irgendwie eine Werbeshow für Vivendi wird, haben wir natürlich im Hintergrund dann noch einmal hier bei uns Datev zum Beispiel, und wir versuchen uns eigentlich auf so gute, große Programme zu konzentrieren. Das wäre bei uns zum Beispiel einerseits die Microsoft-Palette, und damit meine ich jetzt nicht Word, Excel, sondern eben auch alles, was so im Hintergrund noch möglich ist, was viele Menschen gar nicht so nutzen, und damit meine ich auch nicht Teams, sondern zum Beispiel noch Notes oder Planer. Dann haben wir Dativ, ganz klar, ist unser Buchhaltungsprogramm, und dann eben aber auch Vivendi sozusagen. Und da wäre für mich fast schon Schluss, um nicht in, gut, wir haben noch natürlich eine Personalabteilung, ein Personalprogramm, aber wir haben, was mir wichtig ist, jede Digitalisierung soll immer auch Arbeitszeit frei machen und uns in unserer täglichen Arbeit entlasten. Das heißt, alles, was wir so in diesem ganzen Papierwust, ich weiß nicht, ob das, wir scannen sehr, sehr vieles, und gerade bei Vivendi ist es wunderbar, dieser QR-Code hat ja jetzt in der Zeit der Corona-Phase hat ja eine Rinne, also wirklich hat er sich ja wieder, will man sagen, er ist ja wieder bekannt geworden, der war ja mal vor Jahren irgendwie en vogue und dann ist er in der Versenkung verschwunden, und durch Corona war der plötzlich wieder omnipräsent und jetzt weiß jeder, was es ist. Und so ein QR-Code ist halt auf jedem Dokument, was aus Vivendi rauskommt, aus dem Drucker. Und das Tolle ist halt, wir haben in allen Häusern Scanner mit genau zwei Tasten. Die eine Taste ist für Personaldokumente, die andere Taste ist für Vivendi-Dokumente. Vivendi-Dokumente haben einen QR-Code, und dieser QR-Code sagt, das hier ist jetzt der Heimvertrag von Frau Meier, und den legt bitte in der Dokumentenstruktur bei Frau Meier ab. Damit scanne ich das ein, drücke auf den einen Knopf und die Sache ist erledigt. Und da habe ich andere Dokumente, die für die Personalabteilung wichtig sind, drücke ich auf einen anderen Knopf, landet in der Personalabteilung, wo wir auch digitalisiert sind. Bedeutet, wir haben nach Möglichkeit so wenig wie möglich Papier, was wir irgendwo abheften in Ordnern und aufbewahren und so weiter. Und wo ich auch die nächste Entwicklung oder die Richtung der Digitalisierung sehe, ist nicht, dass das alles auf einem irgendeinen großen Server im Keller läuft und wenn der eines Tages mal abbrennt oder man gehackt wird, dann ist alles weg, sondern wir denken eher auch so cloud-basiert. Das heißt also, wir werden die, ist da auch auf dem Weg, irgendwann sozusagen ihre Daten in der Cloud zu haben. Das ist ähnlich, ich hatte es glaube ich auch schon mal erwähnt, mit der Rechnung an den Kunden zum Beispiel, die per E-Mail als PDF aus Datenschutzgründen so nicht versandt werden kann, aber jeder kennt das vielleicht von seiner Bank oder von anderen Sachen, wo man eine E-Mail kriegt, in ihr Postfach liegt ein neues Dokument. Und so würde der Angehörige später zum Beispiel von uns eine E-Mail bekommen, wo dann steht, in ihrem Postfach liegt ein neues Dokument zum Runterladen bereit und da liegt dann die monatliche Heimkostenrechnung. Und wir alle wissen, Post wird auch immer teurer, wenn Sie sich so grob vorstellen, nur allein stationär sind es bei uns ungefähr 500 Rechnungen, ambulant kommen nochmal ungefähr 800 dazu. Also es ist ein Haufen Porto, was man auch wegdigitalisieren kann. Und dann, und jeder von uns ist froh, wenn er sowas in so einer Ablagenstruktur hat, wo er sich am Jahresende meinetwegen alle Rechnungen runterholen kann und nicht den Briefkasten mit sowas gefüllt bekommt. Also man kann da wirklich in viele Richtungen weiterdenken. Und zum Thema Cloud ist es so, dass wir zum Beispiel auch das ganze Thema Microsoft Outlook sozusagen in der Cloud arbeiten. Wir arbeiten mit unserem Versicherungsanbieter über eine Cloud. Wir arbeiten mit unseren Wirtschaftsprüfern über deren Cloud. Also in solchen Systemen, die immer unabhängig sozusagen von unserem eigenen Server sind. Man braucht das Internet, ja. Und es macht natürlich auch so ein bisschen, wie soll man sagen, sicherer, weil wenn ein System nicht funktioniert, funktionieren einfach alle anderen. Es ist also dieses klassische, morgens sind die Monitore schwarz, weil mein Computer, der hier unten am Tisch steht, plötzlich nicht mehr da ist. Das gibt's nicht. Wir arbeiten gar nicht mit Computern. Wir haben kleine Z-Boxen und arbeiten auf dem Server. Und wichtig ist das Internet. Also das sind so Dinge, da geht's in der Pflege und Verwaltung wirklich immer weiter. Und in der Pflege vor Ort, da soll's einfach, diese ganzen Prozesse sollen dort einfach ressourcenfrei machen, dass die Mitarbeiter sich nicht gehetzt fühlen, sagen, oh, jetzt muss ich noch dokumentieren, sondern im schönsten Fall bin ich aus dem Zimmer rausgegangen und dokumentiere rein, Formular, Medikamente verabreicht, geht's gut, möchte aber bei der nächsten Visite mit dem Arzt sprechen. Punkt. Check, erledigt. So, also das wäre so mein Wunsch der Zukunft und am besten wird es dann auch noch dem Arzt zur Verfügung gestellt, dass der weiß und seine Visite planen kann und sagen kann, ach ja, Frau Müller hat einen Arztwunsch, dann weiß ich, ich muss heute 5 oder 7 Bewohner besuchen oder weiß ich was. Also das muss der Ansatz sein bei der Digitalisierung, finde ich.
Ja, es ist auch einfach spannend, wie viel in Zukunft noch möglich sein wird und wie man durch ja auch smarte Automatisierungsvorhaben auch Personen innerhalb der Organisation entlasten kann.
Ja.
Nun ist solch ein Projekt ja auch sehr aufwendig. Zum einen will natürlich der Softwareanbieter bezahlt werden, zum anderen möchte natürlich auch, also muss man ja auch intern die Ressourcen dafür freischaufeln. Ich meine, das Unterstützerteam bekommt ja auch Gehalt, die haben auch Arbeitszeiten und so weiter, die sie einhalten müssen. Wie federn Sie das ab? Also haben Sie sich zwischenzeitlich Sorgen gemacht, dass der Aufwand zu groß ist, um das wieder zu refinanzieren zum Beispiel?
Also zu Anfang ja, und ich habe auch erst praktisch das Go gegeben, als ich für mich so einen Fahrplan hatte, der natürlich über mehrere Jahre sich streckt. Es ist so, man kann es ja einfach mal sagen, so roundabout kostet uns das Programm jetzt in der Einführung ungefähr 150.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld und wir sind gemeinnützig, das heißt zeitnahe Mittelverwendung. Wir sind jetzt auch nicht, auch wenn das oft mal gedacht wird, sind wir nicht eine Branche, wo wir die Riesengewinne einfahren. Das machen vielleicht irgendwelche großen Ketten über ihre Gebäude, aber ansonsten müssen wir schon wirklich auch den Euro auch immer mal wirklich nochmal umdrehen. Und da sind 150.000 Euro echt ein Haufen Geld. Da, wo ich auch bei der Unterschrift unter diesen ganzen Verträgen gedacht habe, okay, nochmal dreimal gerechnet. Aber letztendlich ist meine Rechnung folgendermaßen gewesen. In der Pflege möchte ich, dass die Mitarbeitenden einfach ein Stück weit eine Entlastung haben und mehr Zeit für den Bewohner haben, der Beruf attraktiver ist, innovativer ist. Das ist schön, aber bringt für mich erstmal für diese 150.000 Euro kein Geld. Kann es auch gar nicht bringen sozusagen. Aber da ist der größte Nutzen. Wie kann also faktisch der Nutzen in Geld umgerechnet werden? Und da ist es so, wir sind insgesamt 9 Häuser und da wir über wir haben 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr, in den letzten 30 Jahren immer auch gewachsen sind, haben sich halt auch in allen Häusern so Strukturen weiterentwickelt. Und die Struktur hieß immer, hast du ein Haus, brauchst du jemanden, der da die Verwaltung macht. Hast du zwei Häuser, brauchst du zwei Leute. Hast du drei Häuser, na gut, das kann man auch vielleicht zusammenführen. Aber Fazit ist, es haben sich so kleine Verwaltungsstrukturen vor Ort aufgebaut, die grundsätzlich nicht schlecht waren, aber die auch damals notwendig waren, weil halt zur Abrechnung, zur Vertragserstellung musste jemand vor Ort sein. Vor wenigen Jahren hatten wir schon mal eine Kollegin, die sagte, meine Güte, ich würde lieber hier in der Hauptverwaltung, weil die Fahrerei. Und da dachten wir, nee, man muss doch eigentlich vor Ort sein, um Fragen zu beantworten. Haben festgestellt, da reicht auch das Telefon. Dann kam auch noch Corona, wo wir festgestellt haben, es geht rein Verwaltungsprozesse, brauchen keinen Menschen, der physisch vor einem steht. Und das war ein entscheidender Punkt, wo wir gesagt haben, wenn denn dem so ist, dann gucken wir doch mal unsere Verwaltungsdarmstruktur an in der Peripherie. Und haben festgestellt, da gehen ja insgesamt 3-4 Menschen demnächst in Rente. Das wäre doch ideal, dass die mit ihrem unheimlichen Fachwissen noch die neue Crew befüttern mit dem Wissen über Pflegeversicherung, Abrechnungsmodalitäten, aber schon wissen, da kommt ein neues Programm, ich gehe in Rente, ich muss mich damit eigentlich gar nicht mehr so intensiv auseinandersetzen, aber ich darf noch mein Wissen transformieren an neue Leute, die sagen, das Alte will ich mir gar nicht erst angucken, ich gucke mir gleich das Neue an. Und es ist uns wirklich durch, ja, auch durch Zufälle gelungen, sage ich mal, ein neues Team zu installieren, die in diesen Bereich reingewechselt sind, die, wo er gesagt hat, ihr seid das neue Vivendi-Team. Und die Alten, wenn ich es mal so, haben gesagt, wunderbar, wir übergeben noch dieses Wissen. Aus der, ich sag mal, früheren Generation ist eine Mitarbeiterin geblieben, die auch noch recht jung ist, die sich da faktisch jetzt den Switch vollzogen hat und beide Programme sehr gut kannte und gewechselt hat. Und was ich auch ganz schön finde, dass unser Auszubildender im zweiten Lehrjahr auch in dieses Team reingerutscht ist, jetzt faktisch seine Lehre beendet, ins Studium geht, aber dual studiert, das heißt 3 Tage bei uns arbeitet und 2 Tage studiert und auch in dieses Team reingerutscht ist. Also auch ein junger Mensch und Menschen mittleren Alters und eine Kollegin, die schon immer diese Abrechnung gemacht hat, das heißt also auch noch altes Wissen aus diesem alten Programm hat. Und dieses neue Team sind aber letztendlich 4 Menschen. Und vorher waren es einfach ein paar mehr Menschen. Und in Vollzeitstellen gerechnet sozusagen, wird am Ende der ganzen Transformation, werden wir ungefähr 2 Stellen aus der alten Besetzung so in der Form für diese Aufgabe nicht mehr brauchen. Und diese 2 Stellen, da weiß man ja ungefähr, so was eine Vollzeitstelle kostet, so zusammen mit allen Leistungen drumherum, diese 2 Stellen refinanzieren gewisserweise unter anderem das Programm. Und das ist so meine Rechnung gewesen. Und wenn wir dann so 150.000 hören, dann sind natürlich auch Lizenzkosten, die unterjährig anfallen, die etwas höher sind. Aber nichtsdestotrotz bleibt spätestens, ich sag mal so, meine Betrachtung in 1, 2, maximal in 3 Jahren sozusagen, nee, in 2 Jahren. In 2 Jahren sind wir sozusagen in diesem Break-Even, wo wir gesagt haben, ab jetzt haben wir durch dieses Programm einen wirklichen auch finanziellen Mehrwert. Das ist ja der Vorteil einer großen Organisation, dass man dort auch durch die Größe Synergien schafft und mit diesen Synergien dann auch wieder anders umgehen kann und diese frei gewordenen Zeiten anders nutzen kann. Und für mich ist der größte Effekt wirklich im Bereich der Pflege, da in Form von Zeit und in der Refinanzierung über die reinen Verwaltung wie Abrechnung und so weiter. Also so haben wir es uns da das sozusagen einfach auch mal so errechnet, weil ansonsten ist es so, es war nicht so, dass man sagt, hey, ich habe hier gerade 100.000 übrig, was mache ich damit? So sieht es bei uns leider nicht aus. Aber ganz wichtig, ein Punkt noch, und da muss ich auch einen Dank an die Pflegekassen sagen, es gibt Projekt der Digitalisierung der Altenpflege und da gibt es eine Förderung. Und bei den 150.000 Euro, das habe ich vergessen zu sagen, das ist mir auch wichtig zu sagen, da gibt es ein Förderprogramm. Das heißt, auf Antrag übernehmen die Pflegekassen bis zu 30%, aber maximal 12.000 Euro pro Einrichtung. So, jetzt haben wir ein paar mehr Einrichtungen, also ich sage mal roundabout 45.000, 50.000 Euro haben wir natürlich auch über diese Förderprogramme reingeholt. Das heißt, richtig zu refinanzieren, blieben dann noch ungefähr 100.000 Euro plus eben die höheren Lizenzgebühren.
Das war das, was im Rahmen des Pflegepersonalstärkungsgesetzes mit aufgelegt wurde.
Genau.
Ne? Also eine IK-Nummer hat dann.
Ja. Genau.
Ja. Okay.
Der wurde übrigens auch verlängert. Der wurde verlängert. Das heißt, also wer sich noch auf den Weg macht, der kann jetzt noch sozusagen einsteigen, gerade für Pflegedienste interessant, wenn sie zum Beispiel, wie werden die mobil nutzen und ihre Endgeräte anschaffen oder sonst was, ist halt immer eine 30-prozentige Förderung dabei. Das ist schon eine tolle Sache.
Ja. Dankeschön auch für den transparenten Einblick. Hat man so nicht immer, also dass einfach mal auch die blanken Zahlen auf den Tisch gelegt werden und wie da auch die Herangehensweise ist, um ich sag mal, das zu refinanzieren. Wenn Sie sich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs eine Sache in der Zukunft wünschen dürften, also digitalisierungsseitig, sei es jetzt intern oder sei es mit der in der Zusammenarbeit mit externen Partnern oder ähnliches, was würden Sie sich wünschen?
Die Abschaffung des Faxgerätes. Ich sehe keinen Sinn im Faxgerät. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wann ich das letzte Mal ein Fax verschickt habe. Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Es muss 4-5 Jahre her sein, wenn überhaupt, wenn noch länger. Das Faxgerät hat für, ich glaube, Kassen noch die Berechtigung mit der Begründung Datenschutz, wo ich sage, ja, aber da gibt es Möglichkeiten. Ansonsten hat für mich, also wenn ich mir das wünschen dürfte, wäre es das Faxgerät. Ein zweiter Wunsch wäre, dass Digitalisierung, dass die Einrichtungen dort mehr auch noch in der Form einer Unterstützung bekommen würden und nicht jeder sich sein eigenes Süppchen braten muss und kleine Unternehmen gar nicht in der Lage sind, sozusagen manchmal solche Dinge zu stemmen. Und dann wünsche ich mir eben, dass Digitalisierung, also dass es auch in öffentlicher Verwaltung, bei den Krankenkassen, dass es da mehr ankommt. Und so wichtig ich den Datenschutz finde, und wir sind ja auch sehr, sehr feinfühlig, ist er manchmal aber auch ein Hemmschuh, weil er zu extrem ausgelegt wird. Also wir überprüfen wirklich jedes Unternehmen, mit dem wir arbeiten, wenn die Daten von uns verarbeiten, haben die irgendwie einen Server, der im Ausland sitzt, das ist dann gefährlich, weil wenn in den USA, dieser Datenschutz, wenn man ihn sehr genau nimmt, das sollte man natürlich, aber er ist manchmal auch ein kleiner Hemmschuh, wo ich mir wünschte, dass es zumindest praktikable Angebote dann gibt. Und nicht nur über den erhobenen Zeigefinger, sondern der erhobene Zeigefinger mit einer Lösung. Und das fehlt.
Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass der Datenschutz gern so als Totschlagargument von bestimmten Institutionen genutzt wird, weil man einfach keine Lust hat jetzt auf dieses Projekt.
Genau. So, das ist immer so ein Killerargument und dann ist jede Diskussion beendet.
Nee, super. Dann, Herr Ulrich, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für die authentischen, transparenten Einblicke hier. Vielen Dank. Ich glaube, da konnte man auch wirklich vieles mitnehmen. Also gerade Träger, die jetzt selber vor dieser Situation stehen, Pflegedoku im breiten Feld einzuführen. Wie geht man da vor? Was sind so ein paar Tricks und Kniffe? Was für Investitionen kommen auf einen zu? Also vielen Dank dafür.
Können Sie auch gerne bei uns melden und sich das angucken. Also stehen wir auch gerne bereit, einfach mal einen kleinen Einblick hier zu geben, wenn jemand aus der Gegend rund um Stuttgart kommt. Also herzlich gerne mal vorbeikommen oder sich das mal anschauen.
Super, ganz lieben Dank und dann bis bald.
Jo, bis bald.